Detektor FM. Zurück zum Thema.
Er soll Marvels politischster Film sein, Black Panther. Der Streifen hat schon in den ersten Wochen über 700 Millionen Dollar eingespielt und hat in den sozialen Netzwerken für Begeisterungsstürme gesorgt. Noch interessanter ist aber, dass er auf eine Bewegung aufmerksam macht, die zumindest vielen Deutschen noch recht wenig sagen sollte, nämlich den Afrofuturismus. Was Afrofuturismus ist und welches Anliegen die Afrofuturismus-Bewegung verfolgt, darüber spreche ich mit Julian Warner. Er arbeitet am Institut für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie der Universität Göttingen und setzt sich insbesondere mit der Popkultur und der Rassismusforschung auseinander. Hallo, Herr Warner.
Grüß Gott, hallo.
Bevor ich mich jetzt hier an einer Definition versuche, spiele ich den Ball mal direkt in Ihr Feld und frage, was verstehen Sie oder was versteht man ganz allgemein unter Afrofuturismus und inwiefern wird der im Film Black Panther behandelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal...
Stimmen Sie mir auch gar nicht zu.
Ja, genau. Also erstmal würde ich sagen, ist es keine Bewegung, sondern erstmal sozusagen ein popkulturelles oder literaturwissenschaftliches Phänomen. Mit Afrofuturismus werden gemeinhin KünstlerInnen so divers wie Sun Ra, diesem Jazzmusiker, Drexie Kea, das ist so Detroit Minimal Techno Musiker, aber auch so Leute wie Octavia Butler, einer schwarzen Science-Fiction-Autorin, naja, so gefasst, zusammengefasst. Und was verbindet die nun alle? Naja, Sun Ra hat es irgendwie so ganz gut auf den Punkt gebracht. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, das ist ein schwarzer, schwuler Mann in den 50er, 60er Jahren in den USA, aufgepeitschte Stimmung, Rassenunruhen, aber auch gar keine Möglichkeit, gar kein Space da, um überhaupt auch seine Homosexualität sozusagen als eine positive Identifikation auszuleben. Und der bringt dann halt diesen Terminus auf den Punkt, so, naja, also wenn ich hier ein Alien bin, dann muss ich doch von woanders herkommen. Und das heißt sozusagen, der Afrofuturismus verweist immer sozusagen auf sozusagen so eine schwarze, eine mystische schwarze Herkunft aus dem All, die aber, und das ist jetzt sozusagen der spannende Clou, die das Menschliche zu überkommen versucht, also die posthumanistisch ist.
Also das heißt, es ist, Sie haben ja schon gesagt, es ist keine Bewegung, also es ist eher so eine Art Kunstform, die aber auf einer, sag ich mal, sozialen Problemlage beruht. Kann man das so vielleicht zusammenfassen?
Ja, ja, klar. Und natürlich, also soziale Bewegungen setzen sich da gerne drauf. Also, ne, also gerade in den letzten Jahren hat man ja das Gefühl, dass der Begriff irgendwie überall aufploppt und alles wird sozusagen irgendwie, alles was in dem Feld Schwarz, Science Fiction, Antirassismus ist, wird dann sozusagen als Afrofuturismus gelabelt. Ich würde aber gerne auf den Punkt kommen, warum ich jetzt sagen würde, dass Black Panther vielleicht kein afrofuturistisches Werk ist, ja, sondern vielleicht eher eine afrikanische oder eine schwarze Utopie, weil im Afrofuturismus, da ist auch keine Erlösung sozusagen drin zu finden. Also wenn Sie jetzt
das Alien, also der sich als Alien empfindende, der bleibt das auch immer?
Der bleibt das auch, genau. Es ist sozusagen ein Kultivieren der Entfremdung, wenn Sie so wollen. Ja. Und Black Panther ist dann, also bei aller repräsentationspolitischer Großartigkeit dieses Filmes und dass jetzt viele schwarze Menschen, auch viele schwarze Deutsche ins Kino gehen können und sozusagen so positive Identifikationsmodelle sozusagen auf der Leinwand entdecken können. Es ist einfach ein biederer Film, der im Grunde genommen jetzt auch mal einer schwarzen Figur eine Biografie gibt und eine Geschichte gibt und dann ist Afrika jetzt nicht mehr sozusagen dieser verlorene, zeitlose Kontinent, der keine Geschichte hat, der aus der Zivilisation gefallen ist. Und sozusagen der Afrofuturismus, der geht einen Schritt weiter. Der Afrofuturismus sagt nicht, ich würde jetzt auch gern hier am Tisch des liberalen Bürgertums sitzen, sondern der Afrofuturismus stellt diesen Tisch in Frage.
Er stellt diesen Tisch in Frage. Da muss ich jetzt nochmal kurz drüber nachdenken. Also das heißt, also er möchte sich nicht assimilieren, er möchte, deswegen meinen Sie, er setzt sich quasi nicht an den Tisch, oder?
Naja, also wenn wir jetzt zum Beispiel Octavia Butler nehmen, die eine wunderschöne Kurzgeschichte geschrieben hat, die Bloodchild heißt. Und da geht es sozusagen um einen fernen Planeten und darum, dass da Menschen mit so komischen Aliens zusammenleben und diese Aliens sozusagen die Menschen als Brutstätten für ihre Kinder und Larven und so benutzen. Und das beschreibt Octavia Butler jetzt nicht im Sinne irgendwie eines Horrorszenarios, sondern im Sinne eines sozialen Miteinanders. Und sie wurde dann gefragt, naja, also spricht sie jetzt hier eigentlich über Gender, also über die Frau als Reproduktionsmaschine, oder spricht sie eigentlich sozusagen über die Sklaverei? Ja? Mhm. Und sie beantwortet diese Frage einfach nicht eindeutig, ne? Sondern sie sagt, naja, sie lotet andere Formen des Miteinanders aus. Und es ist nochmal, also ich würde halt sagen, der Afrofuturismus ist halt einfach nochmal komplexer.
Vielleicht können wir nochmal ganz kurz auf die Ursprünge zurückgehen. Also ich habe gelesen, dass man das erste Mal so in den 90er Jahren in so einem wissenschaftlichen, kulturkritischen Kontext vom Afrofuturismus liest oder hört. Sie haben ja schon einige Vertreter genannt. Können Sie das nochmal so ein bisschen festmachen, wann dieser Begriff das erste Mal so richtig und in welchem Kontext er das erste Mal genannt wird?
Naja, also hier in Deutschland kriegt er dann halt seine große Konjunktur mit dieser Konferenz Loving the Alien, die an der Volksbühne Berlin in den 90er Jahren stattgefunden hat. Mhm. Das Ding war halt, dass sich ganz viele Popkritiker da gut draufsetzen konnten, also Leute wie Diedrichsen. Und ganz wichtig ist dann halt das Buch von Kodo Eschun, Heller als die Sonne, weil er da sozusagen versucht, die Musiken, die er als afrofuturistisch erkennt, mhm, ja, zu hören und anders zu beschreiben. Und er versucht sozusagen durch die Musik hindurch in so einer Art assoziativen Kunstsprache, ja, diese sozusagen diese bürgerliche Kulturgeschichte, diese Identitäten, diese Biografien, ja, zu überwinden und nur über die Klänge zu sprechen und dann sozusagen dann den Bogen spannen, um dann den Bogen spannen zu können zwischen sowas wie Sunrise Jazz in den 50er, 60er Jahren und dann halt sowas wie Detroit Techno.
Ja. Mal ein kleines Gedankenspiel. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, der Afrofuturismus wäre in ein paar Jahren ein Wort, mit dem jeder was anfangen kann, was quasi im Mainstream angekommen ist. Was würde das mit unserer Gesellschaft vermutlich tun?
Ja, gar nichts.
Nichts. Das ist ja frustrierend.
Nee, also die haben es ja jetzt schon, ne? Irgendwie so, dass Konferenzen, also es war ja schon in den 90ern mit dieser Loving the Alien-Konferenz so, oder jetzt gibt es halt jetzt wieder so einen Hype irgendwie, wo jetzt auch so Konferenzen afrofuturistisch genannt werden, Theaterstücke werden afrofuturistisch genannt. Also das Ding ist halt einfach, es ist alles eine verkürzte Afrofuturismus-Rezeption. Mhm. Ich glaube, wenn Sie jetzt fragen würden, was ist das utopische oder das dystopische Potenzial, ja, von Afrofuturismus, dann würde ich halt sagen, naja, da bewegen wir uns wahrscheinlich so im Bereich irgendwie von so Queer Theory und kritischer Praxis, also im Sinne von so, dass halt all das, an dem wir uns festhalten, die Art und Form, die Art und Weise, in der wir lieben, in die Art und Weise, in der wir halt in Universitäten lernen, in denen wir Wissenschaft schreiben, in denen wir sozusagen Regierungen wählen, ja, mhm, so, ich glaube, all das sähe im Afrofuturismus anders aus. Aber ich möchte ganz klar auch sagen, es sähe jetzt nicht schöner aus oder so.
Nun war ja eigentlich, Herr Warner, unser Anknüpfpunkt der Film Black Panther. Und Sie haben ja gesagt, so richtig ein Aushängeschild für den Afrofuturismus ist der gar nicht. Haben Sie denn eine bessere Empfehlung für uns, was man sich jetzt angucken könnte, wenn man dieses Phänomen Afrofuturismus nochmal sich ein bisschen näher bringen möchte?
Ja, also den Klassiker, einfach den Sun Ra-Film Space is the Place. Und wenn Sie Black Panther gesehen haben, dann werden Sie auch sehen, dass dieser Film da auch zitiert wird, also ne, das UFO, das im Ghetto landet, etc. Ja? Und in diesem Film halt gibt es auch eine wunderschöne Szene, die hätten wir jetzt durchspielen können hier im Radio. Da hat Sun Ra nämlich dann im Ghetto sozusagen so eine Job Agency, also so ein Arbeitsamt macht er auf. Mhm. Und dann kommen die ganzen Leute an und sagen so, ja, sie würden gerne mitmachen und so. Und dann erklärt er denen immer, warum sie nicht mitmachen können.
Ja.
Und entlang diesen Kategorien kann man eigentlich ein schönes Bild vom Afrofuturismus zeichnen. Also das wäre.
Also gehen Sie vielleicht nicht unbedingt in Black Panther, oder tun Sie es doch und gucken Sie auf jeden Fall zeitgleich den Film Space is the Place von Sun Ra. Dann kriegen Sie eine bessere Idee davon, was der Afrotourismus ist, warum er wichtig ist, welches Anliegen hat und woher er eigentlich kommt. Darüber haben wir mit Julian Warner gesprochen. Er arbeitet für das Institut Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie und setzt sich insbesondere mit Black European Studies, Popkultur und Rassismusforschung auseinander. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Warner.
Danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.